Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben im Moment eine Polarisierung. Also wir haben eine Polarisierung der Gestalt, dass sich zwei Lager fast unversöhnlich gegenüberstehen, die jeweils mit einer bestimmten Interpretation des Begriffs Nachhaltigkeit aufwarten können. Mal ist von grünem Wachstum, Green Growth, Green New Deal, von qualitativem Wachstum, von Entkopplung, von Ökologisierung oder auch von Dematerialisierung die Rede. Aber der Trick, der dahinter steckt oder von dem man glaubt, dass er jemals realisiert werden kann, zielt auf einen technischen Wandel. Dieser technische Wandel soll also den Kunstgriff ermöglichen, die Ökonomie weiter wachsen zu lassen, gemessen in Bruttoinlandsprodukteinheiten. Und der Ökologie soll es auch gut gehen, weil es wird gesagt, Moment, weiteres Wirtschaftswachstum muss ja nicht schädlich sein. Wir können ja zum Beispiel in regenerative Energien, in Passivhäuser, in Green IT und in andere ökologische Produktdesigns investieren. Dann ist das, was die Wirtschaft sozusagen wachsen lässt, gleichsam das, was auch die Ökosphäre entlastet. Ja. Demgegenübergestellt ist eine Welt, die ich als Postwachstumsökonomik bezeichne. Das ist also eine andere Deutung des Nachhaltigkeitsbegriffs und man könnte fast sagen, dass es sich hierbei um die Antithese zur Entkopplungsstrategie handelt. Hier wird konstatiert, dass bisher alle Versuche eigentlich, die Ökologie zu entlasten bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum, gescheitert sind. Nicht nur das, sie haben sogar zu einer Verschlimmbesserung geführt. Ich möchte jetzt mit 4 Thesen zur Postwachstumsökonomik weiter fortfahren. Ich habe mal auf dieser Folie so eine Wertschöpfungskette, so eine spezialisierte Zerlegung von Produktionsprozessen versucht zu symbolisieren. Da links beginnt die Produktion, da ist die Ressourcenextraktion. Da werden die Rohstoffe gewonnen und die werden auf eine Reise geschickt über verschiedene spezialisierte Industrieproduzenten, werden die Produkte dann ausgeformt und da rechts, da stehen wir am sogenannten Point of Sale und nehmen die Produkte entgegen. Wir müssen jede Art von Produktion, indem wir sie zerlegen in immer weiter spezialisierte Teilprozesse, quasi in eine Wertschöpfungskette verwandeln, die eine immer größere Länge hat. Das führt zur Kostenreduktion. Wenn ich diesen Rechner zum Beispiel, den ich hier gerade benutze, zerlege in ganz viele einzelne Produktionsstandorte, die ich weltweit so verteile, dass sich jeweils da, wo es am billigsten ist, eine Unternehmung auf einen Teilaspekt dieser Produktion spezialisieren kann, dann sinkt der Gesamtpreis dieses Computers und ich kann mir, wenn ich das auf alle Konsumgüter übertrage, für mein Einkommen möglichst viel leisten. Diese Art der Verlängerung der Wertschöpfungskette führt zu einer immer größeren Distanz zwischen Produktion und Verbrauch. Auf der Nachfrageseite führt das zu einer neuen Daseinsform, nämlich der Konsumabhängigkeit. Menschen, die in einem solchen System leben, opfern ihre 40 Stunden an Arbeitszeit einer spezialisierten Tätigkeit, die man nicht essen kann, die man nicht anziehen kann, in der man nicht wohnen kann. Webdesign oder eine Schraube an einem Fließband sozusagen immer an einem Auto festzudrehen. Sie kennen das noch aus dem Film von Charles Chaplin, aber daran hat sich eigentlich heute wenig geändert, außer dass die Menschen heute Tastaturen bedienen. Aber vom Prinzip her ist das dasselbe. Menschen, die in einer solchen Welt leben, sind reich, wenn sie 40 Stunden arbeiten, also nicht arbeitslos werden. Aber sie haben jede Fähigkeit verloren, handwerklich, manuell, substanziell, ohne Geld, ohne Industrie, ohne Rohöl, in irgendeiner Form etwas beizutragen zu ihrer eigenen Existenz. Diese Menschen hängen also an den Fäden wie eine Marionette. Sie sind abhängig von Fremdversorgung, sie sind verletzlich, sie sind ständig in einer Opferrolle. Vor allem aber führt ein solches Fremdversorgungssystem natürlich auch dazu, dass wir bestimmte Wachstumszwänge haben, wie ich nachher noch versuche, Ihnen zu erläutern. Die zweite Bemerkung möchte ich machen, eben zur Entkopplung oder auch zur ökologischen Modernisierung. Also die Behauptung, die oft getroffen wird, dass man mit Hilfe technischer Innovation gleichzeitig die Ökosphäre entlasten und das wirtschaftliche Wachstum steigern kann. Diese These ist nicht einfach falsch, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Damit überhaupt Effizienz und Konsistenzfortschritte, zum Beispiel auch regenerative Energien, an dem Beispiel will ich das gleich mal festmachen, beitragen können zu einer Entlastung der Umwelt, darf die Wirtschaft gerade nicht wachsen, darf das Bruttoinlandsprodukt unter keinen Umständen wachsen. Schauen Sie, da wo ich herkomme, da an der Nordseeküste, da entsteht gerade ein neuer Offshore-Windpark Alpha Ventus. Was hat dieser Windpark zu tun mit Klimaschutz? Also erstmal wird da nichts anderes produziert als zusätzlicher Strom, der zum vorherigen produzierten Strom einfach hinzuaddiert wird. Mehr ist es nicht. Der Preis des Stromes sinkt. Wenn der Preis sinkt, verbrauchen die Leute noch mehr Energie und die Produktion kann sozusagen auch steigen. Diese Windkraftanlagen müssen produziert werden. Es müssen Leitungen gelegt werden. Wir brauchen neue Stromtrassen. Wer sich mal als Produktionswirtschaftler mit der Produktion der Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie auseinandersetzt, der stößt auf ganz interessante Effekte der ökologischen Zerstörung. Seltene Erden, seltene Metalle werden gebraucht für Windkraftrotoren. Wenn Sie eine Photovoltaikanlage beispielsweise produzieren, müssen Sie Silizium in ein halbleiterfähiges Vorprodukt verwandeln, brauchen dazu Prozesstemperaturen von 1200 bis 1400 Grad. Fragen Sie mal einen Produzenten von Photovoltaikanlagen, wie diese Energie erzeugt wird. Das geht gar nicht regenerativ. Trotzdem lassen wir das mal alles außer Acht. Was hat das mit Klimaschutz zu tun? Es könnte etwas mit Klimaschutz zu tun haben. Gehen Sie jetzt mal daher und rechnen Sie mal die Gesamtmenge an elektrischer Endenergie aus, die dieser Alpha Ventus Offshore-Windpark zu erzeugen in der Lage ist, unter Durchschnittsannahmen im Hinblick auf die Meteorologie, also auf den Wind. Wenn Sie nun Folgendes täten, Sie würden in der Atom- und in der fossilen Industrie die Strommenge um dasselbe Quantum senken, im selben Moment, wie sozusagen der Windpark ausgebaut wird, dann genau hätten Sie vielleicht, wenn Sie diesen Nettoeffekt ausrechnen, eine Entlastung der Ökosphäre, aber kein Wirtschaftswachstum. Das Jobwunder, das wir derzeit im Bereich der regenerativen Energien erleben, ist ein Strohfeuer. Das muss sogar ein Strohfeuer sein, weil es daher rührt, dass wir jetzt die Kapazitäten überall aufbauen. Aber wenn die aufgebaut sind und eine Windkraftanlage, eine Photovoltaikanlage eine Abschreibungsdauer hat von 20 Jahren, sonst rechnet die sich nicht, dann wird nach Aufbau dieser Kapazität nur noch der Strom verkauft werden können und ein bisschen Wartung betrieben werden können. Aber das ist kein Wirtschaftswachstum. Das heißt also, die Möglichkeit, Klimaschutz und Wirtschaftswachstum miteinander zu vereinbaren auf Basis regenerativer Energie, diese Möglichkeit ist ein Märchen. Das ist praktisch verständlich, dass es nicht funktionieren kann für jedes Kind, das nicht mal einen Taschenrechner bedienen muss, sondern nur ein Stück Papier und einen Bleistift zur Verfügung hat. Passivhäuser. Menschen behaupten, man könne mit Passivhäusern Klimaschutz betreiben und gleichzeitig die Wirtschaft wachsen lassen. Was für ein Witz. Wenn ich den Gebäudebestand, den ich mir jetzt anschaue, mal analysiere, stellt sich heraus, dass fast 40% aller CO2-Emissionen irgendwie mit dem Gebäudebestand zu tun haben. Also würde es sich lohnen, hier wirklich für Klimaschutz zu sorgen. Wenn ich aber zusätzliche Passivhäuser baue, dann wird sich an den Emissionen der vorhandenen Gebäude nicht viel ändern. Ich baue zusätzliche Häuser in die Welt, ich habe dann nur eine relative Entkopplung. Es kommen dann immerhin noch die Flächenverbräuche hinzu, es kommt die graue Energie der Gebäude, weil ich die ja errichten und die Baustoffe produzieren muss, hinzu. Und es kommen noch die Stromverbräuche dieser Häuser dazu und natürlich noch diese 15 Kilowattstunden an Primärenergie für die Beheizung, weil auch so ein Haus nicht zum ökologischen Nulltarif zu haben ist. Wenn ich so vorginge, dass ich den Gebäudebestand hernehme, ihn vorsichtig saniere und immer da, wo eine Sanierung gar nicht mehr möglich ist, also ein Haus nur ersetzt werden kann, das dann durch ein Passivhaus ersetze, dann gibt es Klimaschutz. Aber zu diesem Zweck brauche ich nur eine Bauindustrie, die vielleicht ein Viertel der Größe hat wie die heutige Bauindustrie. Und wenn ich dann alles saniert habe und nach wie vor ab und zu ein Haus mal ersetze durch ein Passivhaus, dann werde ich vielleicht nur noch ein Zehntel der heutigen Bauindustrie brauchen. Aber so kann man kein Wirtschaftswachstum erzielen. Das wäre sogar eine Schrumpfung. Und das können Sie natürlich durch viele Bereiche ziehen. Ein schönes Beispiel ist die Energiewende. Alle politischen Kräfte in diesem Land haben den Menschen versprochen, Frau Merkel dann erst etwas später und Herr Rösler, dass wir aus der Atomenergie aussteigen können, ohne dass es einen Verlust an materiellem Wohlstand gibt. Dass niemandem zugemutet werden muss zu sparen. Die Wahrheit ist aber jetzt, dass der Atomstrom fast komplett ersetzt wird durch Braun- und Steinkohlekraftwerke. Wenn man sich anschaut, wie groß die Gesamtleistung der derzeit in Bau befindlichen Braun- und Steinkohlekraftwerke ist in Deutschland, dann kommt man auf eine Größe von etwa 18 bis 20,5 Gigawatt, je nachdem, wie in zwei Fällen noch zu entscheiden ist. Ich weiß nicht, wie man über Gorleben, Grundremmingen, Fukushima reden kann, ohne Moorburg, Neurath, Niederaußem, Wilhelmshaven und die vielen anderen Austragungsorte der ökologischen Zerstörung zu nennen, wo wir Kohlemeiler hinbauen, die teilweise doppelt so groß sind wie ein durchschnittliches deutsches Kraftwerk, ganz gleich ob Siede- oder Druckwasserreaktor. Und darüber redet im Moment überhaupt niemand. Die Gründe oder die wissenschaftlich analysierbaren Gründe für eine Welt ohne Wachstum sind erstens, wie ich sagte, dass die Entkopplungsversuche unseres Wohlstandes bestenfalls gescheitert sind, in allen anderen Fällen sogar zu Verschlimmbesserungen geführt haben, Stichwort Energiewende. Zweitens, dass wir an ökonomische Grenzen stoßen. Es gibt kein Teilsystem unserer Gesellschaft, kein einziges Produkt, keine einzige Dienstleistung, die nicht abhängig wäre von Öl, Gas oder seltenen Erden und Metallen. Wer an dem Preis dieser Ressourcen dreht, der dreht an unserem Wohlstandsmodell. Das heißt, unsere Kaufkraft wird rapide verlieren, wenn der Preis für ein Barrel Rohöl irgendwann bei 200 oder 250 Dollar liegt. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter an dem von mir vertretenen Lehrstuhl, der nur forscht im Bereich Elektromobilität. Der war ganz euphorisch und sagte, hey, mit Elektromobilität können wir sowohl das Klimaproblem lösen, als auch das Ressourcenproblem. Er konnte mir zwar nie beantworten, wo jetzt diese zusätzliche regenerative Energie auch noch herkommen soll, wo also die Photovoltaikanlagen hin sollen, aber gut, lassen wir das mal außen vor. Inzwischen sagt er, das Lithiumproblem ist ungelöst. Sie brauchen so viel Lithium, wenn Sie tatsächlich vorhaben, den motorisierten Individualverkehr aufrechtzuerhalten und die Autos durch andere, nämlich Elektromobile, zu ersetzen, dass man nicht ausschließen kann, dass Peak Lithium noch vor Peak Oil kommt. Ja, schon jetzt fangen die Chinesen an, sich also Lithium Förderstellen, Förderregionen zu sichern. Und es kann durchaus der Fall sein, dass die Elektromobilität in kürzester Zeit scheitert. Das heißt also, an dem Beispiel erkennt man, dass wenn man versucht, aus der einen Ressourcenabhängigkeit rauszukommen, ohne Ansprüche zu senken, kommt man nur in eine andere hinein. Das gilt auch für viele andere Teile der Energiewende. Virtuelle Kraftwerke, dezentrale Energiemanagementsysteme im Sinne von 100%-Regionen, Smart Metering, Ambient Intelligence, diese ganzen Konzepte der Energieeinsparung sind alle abhängig von Coltan beispielsweise, von Indium. Und diese Stoffe werden immer knapper. Schon jetzt finden in Afrika Bürgerkriege statt, um Coltan. Okay, dann die Befunde der Glücksforschung. Die sogenannte Glücksforschung, die inzwischen auch weite Teile der Wirtschaftswissenschaften erfasst hat, bringt zum Ausdruck, dass es da einen Befund gibt, an dem kaum ein Wissenschaftler mehr zweifelt. Nicht mal die Chicago Boys wagen es, dagegen anzuargumentieren. Nämlich, dass in reichen Konsumgesellschaften nach Erlangung eines bestimmten Ausstattungsniveaus mit materiellen Konsumgütern und auch Mobilität eine zusätzliche Steigerung überhaupt nicht dazu führt, dass die Menschen glücklicher, zufriedener sind oder ein Mehr an subjektivem Wohlbefinden irgendwie verzeichnen können. Es kann sogar das Gegenteil der Fall sein, nämlich mehr Stress. Die Zivilisationskrankheit Nummer 1 in den reichen Konsumgesellschaften ist die Depression. Da läuft also etwas schief mit unserem Konsummodell. Viertens, die soziale Wachstumslogik. Man kann theoretisch zeigen, das ist ein Resultat der sogenannten realen Außenwirtschaftstheorie, dass der Preis für wirtschaftliches Wachstum in nicht nur modernen, sondern auch in sogenannten Armutsökonomien immer ein Strukturwandel ist, der Gewinner und Verlierer hervorbringt. Und der Trick der neoliberalen Außenhandelssicht ist einfach zu zeigen, dass die Gewinner mehr gewinnen als die Verlierer verlieren, sodass im Saldo ein Zuwachs an Bruttoinlandsprodukt herauskommt. Aber das kann auch auf so einen Effekt hinauslaufen, und das tut es in allen Fällen, wie in Brasilien oder Südafrika, dass die urbanen Mittelschichten enorm profitieren von der Arbeitsteilung, die das Wirtschaftswachstum befeuert, während die ländlichen Schichten stark verlieren. Wenn aber diejenigen, die schon an der Armutsgrenze sind, noch mehr verlieren, ja, können sie in Hunger und Not geraten, als Preis dafür, dass die Eliten und urbanen Mittelschichten unseren Lebensstil nachahmen. Auch in Deutschland hat sich durch Wirtschaftswachstum die Distanz zwischen den Ärmsten und Reichen ja nicht verkleinert, sondern vergrößert. Der Ihnen bekannte Soziologe Ulrich Beck bezeichnet das als Fahrstuhleffekt. So, ich möchte jetzt, nachdem ich diese in einem wirklich kurzen Ritt quasi diese vier Begründungsebenen durchdekliniert habe, die gegen Wachstum sprechen, möchte ich jetzt was zu den Wachstumstreibern sagen. in einem System der industriellen Arbeitsteilung, das uns ja schon von Adam Smith und Karl Marx und Schumpeter und Keynes und Ricardo oder auch Ludwig Erhard nicht nur erklärt, sondern auch nahegelegt wurde. In einem solchen System muss jeder spezialisierte Produzent, bevor er die Produktion aufnehmen kann, investieren. Ohne Kapital kann ich in der Industrieproduktion nichts herstellen. Kapital ist aber niemals zum Nulltarif zu haben. Wenn ich also als Produzent beispielsweise eines Schräubchens, das ich für die Herstellung dieses Computers brauche, etwa erstmal 5 Millionen Euro brauche, um die Fabrik zu bauen und dann jedes Jahr wieder 1 Million Euro brauche, um überhaupt erstmal die Inputfaktoren vorzufinanzieren, muss ich zur Bank gehen. Gehe ich also hin und sage, Herr Ackermann, ich brauche jetzt 5 Millionen Euro. Dann sagt er, kein Problem, Herr Pech, das kostet aber 10% Zinsen. Dann muss ich jedes Jahr nicht einfach nur die Kosten decken, die ich habe, sondern ich muss diesen Zusatz, um die 10% Zinsen zu zahlen, die muss ich auch erwirtschaften. Das ist Wachstum. Und jede einzelne Firma, auch die Firma, die den Bildschirm produziert und die Tasten, das Netzteil und so weiter, muss das auch tun. Jetzt sagen viele, Moment, Sie müssen ja gar nicht zu Ackermann gehen. Sie alle, die Sie hier sitzen, könnten ja meine Aktionäre werden. Das heißt, ich finanziere mich über Eigenkapital. Dann sammle ich so lange Geld von Ihnen ein, bis ich die 5 Millionen Euro habe. Aber dann sagen Sie, Moment mal, das kriegen Sie nicht so, das Geld. Weil wir könnten es ja auch zu Ackermann geben, dann kriegen wir 10%. Und außerdem, Sie, Herr Pech, gehen öfters ins Wirtshaus, Sie sind gar nicht so vertrauenswürdig, deswegen brauchen wir noch einen Risikozuschlag. Also werden Sie sogar 12% oder 15% an Eigenkapitalrendite verlangen. Es spielt also keine Rolle, wo ich das Kapital herhole. Mich über Kapital finanzieren zu müssen, führt immer dazu, in einer solchen globalisierten Arbeitsteilung, dass ich permanent Überschüsse produzieren muss. Es gibt noch ein drittes Argument dafür, dass wir also in der arbeitsteiligen Industrie immer Überschüsse produzieren, die dann Wirtschaftswachstum bedeuten und den Zwang dazu quasi regelrecht generieren, nämlich die Reproduktion oder die Abschreibung. Mit zunehmender industrieller Arbeitsteilung steigt das Maß an Infrastruktur, an Transport, an Logistik, an Lagerung, die Produktionsstätten, die ich auseinanderziehe, das alles bedeutet, dass wir einen materiellen Verschleiß haben. Dieser Verschleiß nimmt mit der Arbeitsteilung zu. Und dieser Verschleiß muss jedes Jahr im Sinne von Reproduktion, damit wir das System erhalten können, auch erwirtschaftet werden. Zinsen, Eigenkapitalrendite und Abschreibung. Das sind die Merkmale der industriellen Arbeitsteilung. Und wenn Sie für jedes einzelne Unternehmen entlang dieser Wertschöpfungskette, die durchlaufen werden muss, damit das Produkt bei Ihnen ankommt oder die Dienstleistung, diese drei Faktoren berücksichtigen und schauen, was der mindestens erforderliche Überschuss ist und das dann nochmal über die einzelnen Firmen summieren, haben Sie einen Begriff von der minimalen Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes, die erforderlich ist, damit das System nicht implodiert. Das ist der Wachstumszwang. Es gibt einen kulturellen Wachstumszwang. In einer modernen Gesellschaft, in der auch die metaphysische Obdachlosigkeit der darin lebenden Individuen dazu führt, dass die einzige Form der Selbstdarstellung, der Identitätsgewinnung in den Produkten liegt, mit denen ich mich umgebe, weil Produkte Botschaften sind, weil sie Kommunikationsinstrumente sind. In einer solchen Gesellschaft kaufen wir die Produkte ja nicht mehr nur, um Not zu lindern, sondern, wie ich schon sagte, um die Symbolik unseres Daseins anzureichern. In einer solchen Welt haben wir nicht nur dann Konkurrenz auf der Angebotsseite, sondern auch unter den Nachfragern. Ein Mensch, der ohne Handy lebt, ein Mensch, der kein Auto hat, ein Mensch, der niemals fliegt, hat ein Rechtfertigungsproblem. Er ist kulturell nicht anschlussfähig. Ein Mensch, der unmoderne Textilien trägt oder auf andere Weise nicht mithalten kann mit den Ausdrucksformen der Mitmenschen, der kann nicht teilhaben an einer modernen Gesellschaft. Und das bedeutet, dass immer dann, wenn Pioniere oder einzelne soziale Gruppen es schaffen, einen Zuwachs an Ausdrucksmöglichkeiten ihr eigen zu nennen, dann haben alle anderen natürlich ein Motiv aufzuschließen. Und diese Spirale kennt keine Obergrenze. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, wir haben strukturelle Wachstumstreiber, wie ich sie gerade erklärte, Zins, Rendite, Abschreibung, und wir haben kulturelle Wachstumstreiber. Beides muss man bewältigen, um eine Postwachstumsökonomie zu fundieren. Der erste Schritt wäre also eine Entrümpelung unserer Welt, indem wir die kulturellen Wachstumstreiber reduzieren. Das heißt, sich damit anzufreunden, nicht im Sinne von Verzicht, sondern im Sinne von kluger Lust, Entrümpelung, Entschleunigung, eine andere Form des Konsums zu praktizieren. Und das Zweite, was wir brauchen, ist eine neue Balance der Versorgung, die darin besteht, dass wir zwar noch Industriegüter verwenden, sie aber so verwenden, dass wir viel, viel weniger davon brauchen. Und das ist keine Aufgabe der Industrie und der Unternehmen. Ich bin Betriebswirt, ich bin ein Freund der Unternehmen, aber die Welt kann nicht mit Unternehmen gerettet werden. Die können wir nur selbst retten, um den Unternehmen zu helfen, so zu produzieren, dass wir in einer Postwachstumsökonomie dann irgendwann mal die Chance haben, die Ökosphäre zu entlasten. Wenn wir so vorgingen, wäre ein Resultat, dass wir, und das ist jetzt wirklich nur eine Metapher oder ein Bild, dass wir die Industrie reduzieren auf die Hälfte, das Bruttoinlandsprodukt auf die Hälfte reduzieren. Das ist jetzt ein Gedankenspiel. Die schlechte Nachricht, vor der Sie jetzt alle Angst bekommen, ist, dass wir jetzt weniger monetär entgoltene Erwerbsarbeit haben. Wenn wir aber die verbleibende, damit korrespondierende Arbeitszeit hinreichend gerecht verteilen, hätten alle Menschen 20 Stunden. Das heißt schon mal, wir sind nicht im Mittelalter. Ich kenne viele Menschen, die 20 Stunden arbeiten und nicht finden, dass sie arm sind. Gut. Diese 20 Stunden stehen uns zur Verfügung, um Geld zu verdienen. Damit können wir Konsumgüter kaufen. Die anderen 20 Stunden, können wir, die jetzt frei geworden sind, wir sind dann freigestellt im Rahmen von 20 Stunden, die können wir verwenden, um unentgeltliche, entkommerzialisierte, sogenannte marktfreie Tätigkeiten zu verrichten. Wir würden in einer solchen Welt drei einander ergänzende Versorgungssysteme vorfinden. Wir würden unentgeltlich Selbstversorgung praktizieren. Wir würden dann eine Regionalökonomie haben, die tatsächlich auch die Eigenschaften von Arbeitsteilung in sich birgt, aber deglobalisiert auf Basis von Regionalwährung sozusagen den Rest an Versorgung bereitstellt, den wir nicht durch Eigenarbeit bewältigen können. Und das, was auch die Regionalökonomie nicht leisten kann, das ist dann die Restgröße, die noch Aufgabe bleibt für eine globalisierte Industrie, die aber relativ klein dann ist. Ich habe also jetzt zwei Elemente einer Postwachstumsökonomie. Die Mäßigung unserer Ansprüche, die Suffizienz, und der Umbau unserer Versorgung hin zu einer Balance zwischen Industrie und Selbstversorgung. Als Wissenschaftler stehe ich vor Ihnen wie ein Romantiker oder ein Prediger, wenn ich A, Verzicht und B, das reine Selbermachen propagiere. Ich brauche also als Wissenschaftler eine ökonomische Theorie der Suffizienz und eine ökonomische Theorie der Subsistenz. Nur dann wird es zu einem sinnvollen oder glaubwürdigen Modell. Die ökonomische Theorie der Suffizienz, um es in wenigen Sätzen zu sagen, besteht darin, dass man sich klar macht, dass das Glück des Konsums weniger am Geld als an der Zeit hängt. Normalerweise geht man in allen Ansätzen und Theorien der Konsumforschung davon aus, dass der Engpassfaktor, der dem glücksuchenden Konsumenten entgegensteht, immer das Geld ist. Selbst Herr Ackermann könnte sich ja noch eine 15. Yacht oder ein Privatjet wünschen und stößt auch an die Grenzen seines Vermögens und seines Einkommens. Ich behaupte, das ist alles Quatsch. Zeit ist das Element der Knappheit. Es gibt keine Konsumaktivität, kein Objekt, das Sie dazu befähigt, glücklicher zu werden, ohne dass Sie diesem Objekt oder der Aktivität eigene Zeit widmen. Wenn Sie mir ein Gegenbeispiel nennen, gebe ich Ihnen eine Flasche Ökosekt, dann habe ich eine Wette verloren. Der Tag hat aber nur 24 Stunden, abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene, so dumme Sachen, die man nicht delegieren kann, arbeiten oder studieren, zur Schule gehen. Und dann gibt es sogar noch ganz seltsame Menschen, die ihre Kinder noch selbst erziehen. Die Zeit müssten Sie dann auch abziehen. Was jetzt übrig bleibt, das ist die Konsumzeit. Und diese Konsumzeit müssen Sie auf eine immer größere Vielfalt an materiellen Objekten oder Selbstverwirklichungsoptionen verteilen. Das führt dazu, dass Sie pro Aktivität eine immer geringere Zeit zur Verfügung haben und nicht mehr in der Lage sind, die Dinge auszuschöpfen. Stattdessen brauchen Sie immer mehr Zeit, um zu entscheiden, auszuwählen, abzuwägen, zu vergleichen, den Kaufakt zu vollführen, und am Ende finden Sie sich wieder in einer Welt, in der Sie immer mehr Dinge haben und nicht mehr die Zeit, die Dinge lustvoll auszuschöpfen. Worum es also bei der Suffizienz geht, das ist nicht der Verzicht, sondern das ist das Erlernen, das Neuerlernen des lustvollen Konsums. Konsum würde in einer solchen Welt bedeuten, dass man sich beschränkt auf eine überschaubare Anzahl von Konsumgütern, für die man dann aber wenigstens die Zeit, die Aufmerksamkeit, die Muße hat, stressfrei und lustvoll diese Dinge zu genießen. Das ist Suffizienz. Und das bedeutet Entrümpelung, das bedeutet den Wohlstandsballast zu entsorgen, der unser Leben verstopft. So, jetzt zur urbanen Subsistenz. Das hier auf der linken Seite ist das alte Modell der Fremdversorgung. Die konsumierende Marionette bewegt sich in einem System, in dem man 40 Stunden an Arbeit der spezialisierten Tätigkeit zuweist und hat dann, wenn alles gut geht, viel Geld, wenn man nicht arbeitslos wird und wenn Peak Oil noch nicht eingetreten ist. In einer Postwachstumsökonomie hätten wir die Wirtschaft, die spezialisierte, geldbasierte Wirtschaft halbiert. Das heißt, jeder Mensch hätte dann noch 20 Stunden Zeit und könnte nicht mehr als Konsument bezeichnet werden, sondern als Prosument. Ein Prosument, das ist ein Individuum, das zwar noch konsumiert, und zwar genauso lustvoll, wie ich Ihnen das gerade dargestellt habe, nämlich suffizient, aber selbst auch produziert, also wieder ökonomische Souveränität wiedererlangt, indem man zum Beispiel Dinge macht wie auch Herr Eppler. Man hat einen eigenen Garten, man zieht Brokkoli und möglicherweise, wenn man ganz geschickt ist, so wie Herr Eppler, das vermute ich jetzt einfach mal, er schmunzelt, ich habe offenbar recht, dass man sogar etwas Brokkoli übrig hat. Irgendjemand in der Nachbarschaft hat vielleicht Kohlrabis über oder kann andere Dinge vollführen. Und das sieht so aus. Die ökonomische Theorie der modernen Subsistenz, die keineswegs mittelalterlich ist, bedeutet, ich wiederhole nochmal, dass ein Prosument immer noch in der Industrie verankert ist, 20 Stunden arbeitet, die Industrie ist ja um die Hälfte gesunken, und jetzt drei Ressourcen hat. Die erste Ressource ist eigene Zeit. Die zweite Ressource ist Handwerk, künstlerische, manuelle, substanzielle Fähigkeit, mit den Händen etwas erzeugen zu können. Und die dritte Ressource, das sind soziale Beziehungen, die wir reaktivieren. Ich mache jetzt mit Herrn Eppler ein kleines Spiel, das so aussieht, dass wir in einer Welt leben, wo Herr Eppler mein Nachbar ist. Herr Eppler ist handwerklich begabt, er arbeitet nur noch 20 Stunden, weil er in einer Postwachstumsökonomie angekommen ist. Ich arbeite auch nur 20 Stunden. Wir können uns jetzt natürlich nicht mehr alles leisten. Herr Eppler hat eine Digitalkamera, ich habe eine Bohrmaschine. Und wir können uns nicht beides leisten, weil wir nicht so viel Geld haben. Ich biete Herrn Eppler an, dass er meine Bohrmaschine benutzt, dafür darf ich seine Digitalkamera verwenden. Das ist die Ressource soziale Interaktion und das ist die Revolution. Wenn Sie alle das machen, kann die Bohrmaschinen- und Digitalkameraproduktion genau um die Hälfte sinken, ohne dass irgendjemand verzichtet auf diese Leistung. Das heißt, wir setzen die soziale Beziehung zwischen zwei Prosumenten an die Stelle der industriellen Produktion. Nebenbei stellt sich heraus, dass ich Brot backe, Ökobrot, und Herr Eppler hat Brokkoli übrig. Wir tauschen jetzt. Das sind zwei Ressourcen gleich, die ich hier zusätzlich anwende. Die eigene Zeit, die Herr Eppler braucht, um Brokkoli anzubieten, zu produzieren, die kann er nur haben, wenn er nicht mehr 40 Stunden arbeitet, wenn er 20 Stunden arbeitet. Dass ich Brot backen kann, bedeutet, ich brauche die eigene Zeit, deswegen kann ich nicht mehr 40 Stunden arbeiten. Und das handwerkliche Geschick des Anbaus von Brokkoli oder des Backens von Brot, das ist ebenfalls eine Input-Ressource, die man braucht. Wenn jetzt Herr Eppler auch noch in der Lage ist, Kindern, die ich vielleicht habe, Nachhilfe zu geben, etwa in Philosophie, und ich handwerklich in der Lage bin, das Fahrrad von Herrn Eppler zu pflegen, dann kommt schon wieder Anwendung dieser Ressourcen zustande. Auf diese Weise sind wir in der Lage, weiterhin Industrieprodukte zu nutzen, denn die Bohrmaschine, die Digitalkamera, andere Dinge, die wir benutzen, sind nicht aus der Welt, aber wir brauchen nur noch die Hälfte davon, weil wir durch eigenes Zutun erreichen können, dass wir mit einem verringerten Industrieinput auch klarkommen. Aber wenn wir ein Bildungssystem haben, das junge Menschen regelrecht konditioniert, nur noch ein Touchscreen bedienen zu können und ansonsten keine manuelle Fähigkeit mehr aufbieten zu können, um also unsere Daseinsgrundfunktion auch ohne Geld, Öl, Industrie und Globalisierung irgendwie zu erhalten, dann kommen wir da nicht hin. Das ist schon mal klar. Ich gucke jetzt auf die Uhr, die Moderatorin guckt streng. Also ich würde sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.